Meine Definition ist folgende. Es gibt Leute, die kaufen ein Produkt oder abonnieren ein Produkt, weil sie an der Nutzung des Services interessiert sind oder der Inhalte. Also denk an sowas wie Netflix oder Spotify oder Apple Music, aber auch an die New York Times oder Spiegel Online. Die Leute wollen halt die Artikel lesen, die wollen die Musik hören, die wollen diese Filme sehen und sind bereit dafür zu bezahlen. Wenn ich aber jetzt als einzelner Creator oder auch als größere Redaktion, die Krautreporter inzwischen ist, damit konkurrieren will und einen ähnlichen Preis aufrufen will, dann habe ich ja eigentlich keine Chance, weil natürlich kann Krautreporter nicht eine ähnliche Qualität und Menge an fantastischem Journalismus herstellen wie die New York Times. Das ist ein völlig anderes Wesen. Das heißt, da muss noch was dazukommen, um die Zahlungsbereitschaft überhaupt zu rechtfertigen. Also die Leute zahlen nicht für das Produkt allein, wo es ihnen um den Nutzen geht, sondern sie zahlen auch, weil sie sich als Teil einer Community fühlen, um dieses Medium herum. Ja, also zu diesem Nutzen kommt noch eine zweite Dimension, nämlich eine gemeinsame Mission.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Heute geht es hier um ein Thema, das mich selbst in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt hat. Memberships sind eines dieser großen Buzzwords, das in den letzten etwa 10 Jahren in der Subscription Economy aufgetaucht ist. Dabei geht es darum, dass man das Abo nicht nur als einen Austausch von Geld gegen Leistung betrachtet, sondern dass man seine Abonnenten, seine Mitglieder aktiv in alles einbezieht, was man macht und dabei eine starke Beziehung zu ihnen aufbaut. Ich gebe zu, das klingt erstmal ein bisschen schwammig und auch ein bisschen schwer zu fassen. Ehrlich gesagt ging es uns bei der Zeit auch lange so. Mein Name ist Lennart Schneider und ich habe dort bei der Zeit in den letzten Jahren auch eine Art Mitgliedschaftsprogramm mitentwickelt, nämlich das Abonnentenprogramm Freunde der Zeit. Daher weiß ich ganz genau, wie schwierig es ist, dieses Versprechen für die Abonnentinnen und Abonnenten dann auch wirklich mit Leben zu füllen. Aber ich habe auch erlebt, wie bereichernd der regelmäßige Austausch mit ihnen sein kann und wie viel Inspiration man daraus ziehen kann. Diese Erfahrung hat auch mein heutiger Gast gemacht. Er ist nämlich einer der Pioniere und der größten Experten auf diesem Gebiet. Sebastian Esser hat die mitgliederfinanzierte Redaktion Krautreporter mit aufgebaut und er ist Gründer der Membership-Plattform Steady. Seit Januar ist er bei Steady zwar nicht mehr operativ tätig, aber seitdem teilt er in seinem wöchentlichen Newsletter Blaupause regelmäßig seine Tipps, seine Erfahrungen und hilft dabei Journalisten, TikTokern, Podcastern, YouTubern beim Aufbau ihres eigenen Membership-Programms und beim Schritt in die Selbstständigkeit. Ich fand das Gespräch extrem inspirierend, weil Sebastian sich schon so lange mit der Materie beschäftigt, dass man richtig merkt, dass er mittlerweile viele sehr komplexe Gedanken extrem gut auf den Punkt bringen kann. Außerdem hört man immer wieder raus, dass er ein Idealist ist, der so sehr für seine Sache brennt, dass er dabei auch manchmal vor Pathos und auch starken Meinungen nicht zurückscheut. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie man sich als Creator unabhängig machen kann, aber auch, wie man als etabliertes Medienhaus die Beziehung zu seinen Superfans stärken kann. Besonders gefallen hat mir persönlich sein Plädoyer dafür, dass man es nicht allen recht machen soll. Denn wer eine starke Community aufbauen möchte, mit der man sich dann auch identifiziert und die man auch finanziell unterstützen möchte, der sollte sich auf seine Superuser konzentrieren und für sie das bestmögliche Produkt machen. Außerdem gibt Sebastian praktische Tipps, wie man sich überwindet, seine Fans nach Geld zu fragen und wie man es schafft, langfristig motiviert zu bleiben, auch wenn vielleicht mal zwischendurch so eine kleine Hungerphase kommt. Ich hoffe, ihr nehmt auch wieder viel daraus mit und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast auf LinkedIn teilt oder die Folge einem Freund oder einer Kollegin empfehlt, die auch etwas daraus mitnehmen kann. Wenn ihr mehr über das Thema Memberships wissen möchtet, dann schreibt mir oder Sebastian doch gerne mal eine persönliche Nachricht. Wir freuen uns, von euch zu hören. Aber nun zum Gespräch.
Hallo Sebastian.
Hallo Lennart.
Auf deiner Website habe ich ein persönliches Mission Statement von dir gefunden. Ich lese es mal vor. Es heißt, eine Gesellschaft braucht Vertrauen. Vertrauen braucht Wahrheit. Wahrheit braucht Unabhängigkeit. Daran arbeite ich. Ich mache Medien unabhängig, indem ich Publizierende und ihre Communities direkt miteinander verbinde. Wie genau machst du Medien unabhängig?
Ja, erstmal Entschuldigung für diesen Pathos direkt am Anfang. So kleiner hatte ich es an der Stelle einfach nicht. Aber ich glaube, Medien sind halt wichtig und das muss man ab und zu auch nochmal auch so sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen eine Spur drüber klingt. Und das Wichtigste, und das sagt ja dieser Satz, ist eben bei Medien die Unabhängigkeit, damit sie glaubwürdig sind und die LeserInnen oder UserInnen nicht davon ausgehen, dass jemand anders Interessen sich erkaufen kann, Öffentlichkeit sich erkaufen kann. Und insofern ist schon mein ganze, oder seit ich mich damit beschäftige, wie Journalismus im Internet, in der digitalen Welt zu finanzieren ist, ist das so der rote Faden, dass ich versuche, Journalismus oder unabhängige Informationen auch, also die Bedingungen so unabhängig wie möglich zu ermöglichen. Und das heißt vor allem erstmal, dass das Geld nicht von Leuten kommen kann oder Institutionen, Firmen, Interessengruppen, die selber ein Interesse an dieser Berichterstattung haben, weil das schadet dann, egal ob das dann wirklich so ist, das schadet dem Journalismus, wenn die UserInnen davon ausgehen müssen, dass er nicht unabhängig ist, also nicht unabhängig finanziert ist in dem Fall.
Also im Grunde setzt du dich für Werbefreiheit in den Medien ein?
Ja, kann man so sagen, wobei ich jetzt nicht gegen Werbung im Prinzip was habe, sondern ich habe was gegen die Formen von Werbung, die in Verbindung mit Journalismus negative Effekte haben. Und das sind halt, das ist halt sehr einfach beim Journalismus. Ja, also stell dir vor, du bist Lokaljournalist, dann bist du normalerweise ein Ein-Mann-Betrieb heutzutage und musst gleichzeitig die Werbung verkaufen. Mit anderen Worten, du gehst zum Autohaus und sagst, wollt ihr nicht Werbung schalten in meinem lokalen Newsletter? Und dann sagen die, ja, wenn du was Nettes berichtest. Und dann ist es nach einer Weile, vor allem wenn man nicht genug Geld hat, und kein Journalist hat heutzutage zu viel Geld, sondern die haben alle zu wenig, dann ist es irgendwann schwierig, dazu Nein zu sagen. Und dann ist es eigentlich kein Journalismus mehr. Dann geht es auch nicht mehr nur um dieses eine Medium, was da sozusagen korrumpiert wurde, sondern geht es um diesen ganzen, diese ganze Institution Journalismus, wenn da keine klare Abgrenzung stattfinden kann.
Über dieses riesige Thema Unabhängigkeit in den Medien können wir später vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber erstmal würde ich gerne nochmal deine Projekte anschauen. In den letzten Jahren hast du vor allem Krautreporter und Steady mitgegründet, mitgeleitet. Würdest du uns beide vielleicht mal ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht davon gehört haben oder es vielleicht noch nicht im Detail kennen?
Krautreporter ist ein Effekt, genau dessen, was ich da eben erzählt habe, nämlich im Jahr 2014, als wir das eine große Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, um Krautreporter, das digitale Magazin, zu gründen, da gab es noch nicht viele von diesen Plus-Modellen. Also in deinem Podcast geht es ja um Subscriptions. Damals wurden Medien noch nicht so finanziert. Es gab zwar ein paar wenige, ich glaube die Welt und die Bild oder so, aber die allermeisten Qualitätsmedien hatten dieses Geschäftsmodell noch nicht, sondern die haben sich mit Werbung finanziert. Und das hatte negative Effekte, weil die Leute halt klicken mussten, damit das Medium Geld verdient. Oder mit anderen Worten, das hat dann zu Clickbait geführt und es kam so eine Spirale nach unten. Zumindest war das unser Gefühl als JournalistInnen damals, aber eben auch der des Publikums in Gange. Und dann haben wir gesagt, das muss man anders machen, aber dann müsst ihr zahlen. Und das haben 17.000 Leute im Jahr 2014 innerhalb von 4 Wochen getan, haben uns 60 Euro im Vorhinein gegeben. Und dann haben wir ein werbefreies, mitgliedschaftsfinanziertes Medium gegründet namens Krautreporter. Das gibt es heute immer noch, hat weiterhin über 17.000 Mitglieder oder wieder inzwischen, muss man sagen, und veröffentlicht jeden Tag einen Artikel, der sich mit den Hintergründen des Zeitgeschehens beschäftigt, in enger Zusammenarbeit mit diesen Mitgliedern, die ganz viel sozusagen mitkommunizieren, Input geben, Ideengeber sind, aber auch Informationen und Expertisen beisteuern. Und das ist Krautreporter.
Und dann habt ihr aus Krautreporter heraus eine Plattform für Mitgliedschaften gestartet namens Steady. Was genau macht Steady?
Genau, es hat sich tatsächlich daraus ergeben aus Krautreporter. Wir haben nämlich gemerkt, dass es die Technologie, die wir dafür brauchten, um so ein mitgliederfinanziertes Magazin machen zu können, die gab es damals nicht. Es gab nicht die entsprechenden Plattformen, sondern wir mussten es die Software für sowas wie regelmäßige Zahlungen, mehrere Zahlungsmethoden, Mehrwertsteuer, ne, europäische Mehrwertsteuer. Du hast jemanden, der auf Mallorca Mitglied ist, auf einmal musst du spanische Mehrwertsteuer abführen jeden Monat. Ne, also sowas, da will man sich eigentlich nicht mit beschäftigen. Mussten wir aber, weil es gab nichts anderes. Hat auch dazu geführt, dass wir viel zu viel Geld für Software ausgeben mussten, weil es nichts anderes gab. Und es hat dazu geführt, dass viele Leute zu uns kamen, die dieselben Probleme hatten und haben gefragt, was machen wir denn da? Und da haben wir es ihnen erklärt, dann sind die nie wiedergekommen, weil es ihnen halt viel zu aufwendig und so teuer war. Und da haben wir gemerkt, okay, hier gibt es ein Problem, das haben nicht nur wir. Das ist aber teuer zu lösen, weil da muss man, ne, das ist eigentlich ein Produkt, ein digitales Produkt, das muss man mit Software lösen und automatisieren und das muss eigentlich ein investorenfinanziertes Startup sein. Und genau das ist Steady, eine Mitgliedschaftsplattform, wo jemand wie du, der einen eigenen Podcast startet oder schon hat oder eine eigene Community, ein Newsletter, ein Blog, ein Magazin, Mitgliedschaften anbieten kann. Und Steady kümmert sich darum, dass das Ganze möglichst einfach und rechtskonform und steuermäßig in Ordnung abgewickelt wird. Und das Geschäftsmodell ist, dass 90% der Umsätze dir als Creator gehören, 10% sind sozusagen die Gebühr der Steady-Plattform für diesen Service.
Also kurz gesagt, Cloud Reporter ist eine Redaktion, Steady ist ein Softwareunternehmen.
Genau, und das ist gar nicht so selbstverständlich, wie du es jetzt sehr gelassen aussprichst, sondern das hat durchaus in der Anfangsphase, war das ein Lernprozess, dass wir gemerkt haben, wir sind kein, als Cloud Reporter, wir sind kein Technologieunternehmen, sondern wir müssen das eigentlich trennen, die Technologie von den Inhalten. Unsere Mitglieder wollten auch kein Geld für Software ausgeben. Die wollten, dass wir das für Journalismus ausgeben, weil dafür, also das ist sozusagen die Mission für die, die an Bord sind als Mitglieder. Und deswegen konnten wir das eigentlich gar nicht verantworten, da so hohe Kosten für etwas zu verursachen, das dann noch nicht mal gut war. Weil natürlich ist Qualität und einfach klare Softwareprodukte sind super aufwendig, ne? Also je einfacher und weniger auffällig es einem vorkommt, desto besser und teurer sind sie dann eben auch.
Das, was beides miteinander verbindet, ist ja das magische Wort Mitglieder, Mitgliedschaften, Memberships. Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Und es war in den letzten Jahren, würde ich sagen, im Journalismus und insgesamt in der Kreativindustrie so eins der großen Buzzwords. Ich habe aber das Gefühl, dass es sehr viele unterschiedliche Definitionen davon gibt. Also sehr viele Leute sprechen davon, aber meinen häufig ein bisschen was anderes. Was ist deine persönliche Definition von Membership?
Meine Definition ist folgende. Es gibt Leute, die kaufen ein Produkt oder abonnieren ein Produkt, weil sie an der Nutzung des Services interessiert sind oder der Inhalte. Also denk an sowas wie Netflix oder Spotify oder Apple Music, aber auch an die New York Times oder Spiegel Online. Die Leute wollen halt die Artikel lesen, die wollen die Musik hören, die wollen diese Filme sehen und sind bereit dafür zu bezahlen. Wenn ich aber jetzt als einzelner Creator oder auch als größere Redaktion, die Cloud Reporter inzwischen ist, damit konkurrieren will und einen ähnlichen Preis aufrufen will, dann habe ich ja eigentlich keine Chance, weil natürlich kann Cloud Reporter nicht eine ähnliche Qualität und Menge an fantastischem Journalismus herstellen wie die New York Times. Das ist ein völlig anderes Wesen. Das heißt, da muss noch was dazukommen, um die Zahlungsbereitschaft überhaupt zu rechtfertigen. Also die Leute zahlen nicht für das Produkt allein, wo es ihnen um den Nutzen geht, sondern sie zahlen auch, weil sie sich als Teil einer Community fühlen, um dieses Medium herum. Ja, also zu diesem Nutzen kommt noch eine zweite Dimension, nämlich eine gemeinsame Mission. Und das kann sowas sein wie eine politische Mission, zum Beispiel der Taz, dass man eben mit einer linken Brille auf die Welt blickt. Oder es kann um einen einzelnen Journalisten gehen, sowas wie bei Lage der Nation, wo die beiden Podcaster sich ja als Persönlichkeit besonders wichtig sind. Oder es kann einfach um so eine Art Fantum gehen, dass man sich sehr für einen bestimmten Fußballverein interessiert oder für einen Sänger oder irgendwie sowas. Aber es muss sozusagen mit Emotionen aufgeladen sein. Und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, nämlich Nutzen und Mission, dann spreche ich von Membership. Weil wenn es jetzt wiederum nur um Mission ginge, dann wäre es eine Spende. Ja, und dann zahlen nicht viele Leute und sie zahlen vor allem nicht regelmäßig.
Eigentlich sprechen wir in diesem Podcast ja immer über Abo-Modelle. Wenn ich das richtig verstehe, steckt hinter der Mitgliedschaft, so wie du es definierst, immer als Geschäftsmodell im Endeffekt doch ein Abo, oder?
Ja, also regelmäßige Zahlung ist deswegen wichtig, weil es sonst einfach kein Geschäftsmodell ist. Also vorher hatte ich, vor Cloud Reporter hatte ich eine Crowdfunding-Plattform gegründet und das habe ich irgendwann sein lassen, weil das kein nachhaltiges Modell ist. Ne? Du kriegst einmal 2000 Euro, kannst damit eine Recherche machen als Journalistin und dann ist das Geld weg und dann bist du eigentlich wieder bei Null. Insofern ist diese nachhaltige Variante davon sind regelmäßige Zahlungen. Das Schöne an sowas wie Subscriptions oder ich spreche halt von Mitgliedschaften, aber die Mechanik ist dieselbe, sind die Lifetime Values und die Verlässlichkeit. Es gibt nicht viele Ausschläge nach oben und nach unten. Der Churn ist sehr gut vorauszusagen. Und das sind einfach super Bedingungen für Journalismus, wo man eben, ne, man will nicht überrascht werden. Man kann nicht die halbe Redaktion rausschmeißen, nur weil auf einmal was passiert oder so. Und das ist eben das Tolle an diesen Abo-Modellen, Subscription oder eben Memberships.
Jetzt hast du viel von Journalisten gesprochen, kommst selbst ja auch aus dem Bereich. Auf eurer Website wird eure Zielgruppe immer als Publisher angesprochen, aber es gibt ja diesen Trend auch für ganz andere Kreativbereiche. Also viele YouTuber, viele TikToker, Podcaster, viele Instagram-Influencer, viele Musiker machen sich ja auch über Mitgliedschaften selbstständig. Bietet ihr für die auch was an oder richtet ihr euch ausschließlich an Journalisten?
Tatsächlich ist Steady für Creators gedacht. Das ist ja der Begriff, der sich inzwischen durchgesetzt hat. Wir haben damals Publisher gesagt, eben weil wir nicht JournalistInnen sagen wollten. Nur Publisher hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Diesen Begriff Creator gab es damals noch nicht. Inzwischen gibt es ja die Creator Economy und die Creator sind sozusagen ein ganz wichtiger Baustein der Internetkultur. Insofern, wir sind überhaupt nicht mehr auf Journalisten spezialisiert, sondern Creators, und das ist sehr weit gefasst, sind die, für die wir da sind und die uns nutzen können. Und man könnte ja auch argumentieren, dass Journalismus oder JournalistInnen inzwischen einfach nur eine Unterkategorie von Creators sind.
Kannst du dazu ein paar Zahlen sagen? Weißt du, wie viele Menschen sich aktuell über Steady finanzieren?
Im Moment gibt es mehr als 1500 Publikationen auf Steady. Das sind Leute, die tatsächlich Geld verdienen. Es gibt natürlich noch mehr, die es einfach mal ausprobieren. Aber Leute, die relevant Geld verdienen, das sind 1500. Etwa 3/4 kommen aus Deutschland, aber 1/4 inzwischen auch aus anderen europäischen Ländern. Und das sind tatsächlich die Märkte, wo wir auch am schnellsten wachsen. Und die haben insgesamt über 170.000 zahlende Mitglieder. Das heißt, das ist schon sehr relevant, wenn man sich überlegt, dass viele digitale Medien in Deutschland, die meisten sind kleiner, sage ich mal. Also wenn man diesen ganzen Creator, die jetzt nur Steady nutzen, es gibt ja noch viele andere Plattformen wie Patreon, Substack und so, die auch in Deutschland Umsatz machen, dann ist das schon ein sehr relevanter Teil dieser Medienindustrie inzwischen.
Wenn du jetzt von relevantem Umsatz sprichst, wie viel verdienen denn die Creator bei Steady im Durchschnitt?
Ich kann dir den Durchschnitt nicht sagen, weil die einfach so heterogen sind. Ja, also ein Magazin mit wie Krautreporter, wo 17.000 Menschen 7 € im Monat zahlen, macht natürlich völlig andere Umsätze als ein Podcaster, der gerade anfängt und wo vielleicht erstmal 50 Leute zahlen, wenn es hochkommt und wo das eben auch kein Haupteinkommen sein muss. Das heißt, Durchschnitt kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass wir insgesamt jetzt über 20 Millionen Euro schon an Creators ausgezahlt haben. Das heißt, ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass noch nicht allgemein bekannt ist, was das für ein signifikanter Markt ist inzwischen.
Würdest du sagen, dass das für die meisten aber weiterhin ein Nebenjob ist oder gibt es schon viele, die sich wirklich komplett daraus finanzieren können?
Sowohl als auch. Also es gibt viele, die das tun. Also es gibt ja auch bekannte Medien, die das machen, sowas wie Übermedien, Titanic, Volksverpetzer, Karakaya Talks. Also es gibt wirklich große Medien, die von Steady leben, Perlentaucher, keine Ahnung, mir fallen jetzt noch 15 andere ein, die brauche ich nicht alle aufzählen, kann man sich angucken. Aber es gibt schon ein relevantes Segment unserer KundInnen, die davon leben, also deren Haupteinnahmequelle die Steady-Mitgliedschaften sind. Aber dann gibt es aber eben auch ganz viele, die das einfach machen, weil warum nicht? Ja, also die sind zwar, was die Reichweite angeht, nicht darauf aus, davon leben zu müssen. Aber warum sollte man nicht Mitgliedschaften anbieten? Es kostet ja erstmal nichts.
Du hast jetzt gerade schon so ein paar Beispiele von erfolgreichen Steady-Nutzern vorgestellt. Würdest du da mal noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, damit wir ein Gespür dafür bekommen, was sind das für Menschen, was sind das für Angebote, was machen die auf Steady? Wofür werden die bezahlt von ihren Fans?
Naja, erstmal gibt es so das erwähnte Krautreporter-Modell, wo es im Grunde eine Paywall gibt, wo Steady eben auch die Paywall-Technologie liefert. Das heißt, die nutzen Steady auf ihrer Webseite, um ein Widget einzubinden und dann Inhalte abzuschneiden, so wie man das von klassischen Paid-Produkten wie Zeitspiegel und so weiter und so fort kennt. Und das sind dann meistens Online-Magazine. Es gibt aber auch Podcaster, die genauso vorgehen, nämlich, dass sie exklusive Episoden oder quasi werbefreie Episoden oder besonders lange Episoden für zahlende Mitglieder anbieten. Dann wird über Steady sozusagen ein exklusiver RSS-Feed generiert, der aber nur funktioniert für zahlende Mitglieder. Dann gibt's Leute, die noch überhaupt keine Publikation hatten und auf Steady anfangen, meistens per Newsletter zu publizieren. Also wenn du dir so Leute anguckst wie Theresa Bücker, das die bekannte feministische Journalistin, Nils Minkma, sehr bekannter Essayist. Dear Daniel ist ein Newsletter von Daniel Schreiber, dem sehr bekannten und beliebten Schriftsteller. Das heißt, das sind alles Leute, für die ist Steady eben auch eine Publishing-Plattform und die nutzen das, um ihre Newsletter zu versenden, Newsletter-AbonnentInnen sozusagen zu subscriben und auch Paywalls da auf ihren Newslettern zu verwenden.
Wem würdest du empfehlen, sich bei Steady anzumelden?
Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich müsste eher überlegen, wem ich es nicht empfehlen würde. Ja, also wenn ich, ich will es mal so beantworten, es kommt immer darauf an, was du erwartest. Also Steady kann nicht zaubern. Wir werden jetzt nicht dafür sorgen, dass du mehr LeserInnen, HörerInnen oder ZuschauerInnen findest. Ne? Wir sind keine Plattform, wo virale Effekte dafür sorgen, wie bei Social Media, dass ich auf einmal von mehr Leuten gefunden werde. Sondern du musst schon dein Publikum mitbringen. Und dann kommt es halt darauf an, wie groß dein Publikum ist. Denn ein Teil dieses Publikums wird zahlen. Der allergrößte Teil, nämlich wahrscheinlich sowas wie 95%, wird nicht zahlen. Aber diese 5%, die zahlen eben. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich niemandem empfehlen, auf dieses Geld von diesen 5% zu verzichten. Selbst wenn es vielleicht am Anfang erstmal 50 Euro sind. Man hat ja auf jeden Fall die Arbeit. Man hat auch als Podcaster oder Newsletter-Schreiber Kosten für irgendwelche Services und so weiter. Und warum sollte man umsonst arbeiten? Das haben uns die Social-Media-Plattformen antrainiert, aber das muss aufhören. Und auch das gehört sozusagen zur Idee von Steady, dass die Leute, die Inhalte im Internet produzieren, publizieren, mit ihrer Arbeit in Vorleistung gehen, so sozusagen, dass sie davon auch leben können und da eben auch professioneller werden können.
Das kostet natürlich erstmal Überwindung, jetzt seine Follower einfach nach Geld zu fragen. Wie überwindet man sich, diesen Schritt zu gehen?
Also ich empfehle eine Newsletter-Ausgabe, die ich geschrieben habe, weil es ist gar nicht so einfach. Also wir reden von zwei Dingen, nämlich zum Thema, zum einen reden wir vom Thema Perfektionismus. Ja, also als Creator, als Journalist oder auch Podcaster hat man ja immer den Eindruck, dass das, was man da produziert und abliefert, nicht gut ist. Dass es nicht perfekt ist. Und das ist ganz fatal, weil digitale Medien leben ja davon, dass sie nicht perfekt sind, sondern es ist ein menschlicher Austausch, es ist eine Unterhaltung auf Augenhöhe und das bedeutet auch, dass man nicht so eine geschliffene Radiosendung abliefert oder sozusagen einen Spiegel-Leitartikel oder irgendwas, sondern dass man sich auch ein Stück weit öffnet und verletzlich macht. Das heißt, dieser Perfektionismus, der steht im Weg und da würde ich jetzt sagen, weil ich bin kein Therapeut, ich bin kein Psychologe, ich verstehe davon wirklich einfach überhaupt gar nichts. Ich würde einfach sagen, ja, lass es halt sein. Also mach's einfach. Ja, also ist wirklich, ich habe Kollegen Frank Jung, der den halbe Kartoffel-Podcast macht und der sagt, er wäre mir dankbar. Ich kann das so erzählen, weil ich bin überhaupt mir keiner besonderen Leistung bewusst, ihm mal gesagt zu haben, mach einfach, fang mal an. Weil wenn man mal so ein bisschen rational drüber nachdenkt, wer das denn jetzt eigentlich hört. Ja, also jetzt fängt ein neuer Podcast an. Wer hört denn die erste Folge? Wahrscheinlich deine 5 Kumpel, vielleicht deine Oma und noch jemand, der das zufällig beim Googlen entdeckt hat. Ist es peinlich, 7 Leuten irgendwie einen Podcast vorzuführen und dann denen zu sagen, übrigens, wenn ihr das gut findet, könnt ihr auch Mitglied zu werden? Eigentlich ist es überhaupt nicht peinlich, aber es ist gar nicht so leicht, in so ein Mindset reinzukommen. Und das andere ist eben so dieses Hochstapler-Syndrom, dass man immer denkt, andere machen es besser, andere machen etwas, wo ich auf jeden Fall für Geld bezahlen würde, aber ich, wenn ich da jetzt noch nach Geld frage, das ist ja hochnotpeinlich. Und da würde ich einfach sagen, das ist Quatsch. Also das ist einfach auch ein Teil des Profiseins und des professionellen Publishens, dass man sich davon frei macht. Also wenn du arbeitest und die Leute das gut finden, dann sollten sie auch dafür bezahlen. Niemand zwingt sie dazu, es ist ein Angebot. Aber über dieses Angebot vor allem auch selbstbewusst zu reden, ist super wichtig. Also nicht zu bitten, nicht zu betteln, sondern zu sagen, hier ist mein Angebot. Da muss man sich natürlich auch überlegen, was ist eigentlich das Angebot? Ja, also womit schaffe ich denn Wert, wenn es nicht eine reine Spende werden soll? Und hier könnt ihr zahlen. Auf Wiedersehen. Und das muss man aber richtig häufig sagen. Also viel häufiger, als einem angenehm ist. Aber da gewöhnt man sich dran. Also ich würde sagen, einfach mal anfangen, weitermachen, hat man erste Erfolgserlebnisse und dann fühlt sich schon gar nicht mehr so komisch an.
Wie häufig muss man das denn sagen? Also wie lange dauert es, wenn man einen Follower, einen Hörer hat, bis der dann irgendwann mal bereit ist, für eine Membership zu bezahlen?
Es dauert auf jeden Fall, weil es sich ja, wie eben beschrieben, nicht nur um eine reine, ich möchte das nutzen, deswegen bezahle ich, Angelegenheit handelt, sondern im Grunde baut man da eine Beziehung auf. Ja? Also man kommt in eine Kneipe, stellt sich da an den Tresen, lernt jemanden kennen, der fragt, was machst du denn da? So, und wenn man dann am 5. Abend sich immer noch nett findet, ja, dann gibt man vielleicht auch mal sich gegenseitig ein Bier aus oder so. Oder wie Pia Frey von Opinory sagt, don't pop the question on the first date. Also man fragt jetzt nicht beim ersten Mal, ob du mich heiraten willst. Oder mein Kollege Leon hat so gesagt, beim ersten Mal knutscht man nicht. Beim ersten Date knutscht man nicht, sagt Leon von Krautreporter. Das heißt, man muss sich erst ein bisschen aneinander gewöhnen. Man muss eben auch feststellen, dass man sich als UserIn, als Teil dieser Community wiedererkennt. Ja, also man merkt halt irgendwann, ja, das sind so meine Leute, dass ich merke, das kriege ich eingebaut in meinen medialen Alltag. Ja, also im Grunde, ich kann es nicht erwarten, dass diese Episode wiederkommt. Es ist schon wieder Mittwoch. Endlich kann ich das hören und so. Und irgendwann fangen die Leute dann an zu zahlen. Aber das dauert. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es beim ersten, zweiten oder dritten Mal stattfindet. Ich sage immer so beim 5. Mal. Das heißt, 5 Mal muss man den Leuten das schon sagen. Und einer der weit verbreitetsten Fehler ist, dass man es halt nur einmal sagt und dann so denkt, hat ja niemand gezahlt. Dann höre ich mal wieder damit auf, damit es nicht so unangenehm ist. Und dann wird's halt nichts.
Wie schafft man es denn, dass man so unersetzbar wird? Also, dass die Leute einen so eng in ihren Alltag integrieren, dass sie nicht mehr auf einen verzichten möchten?
Naja, das ist im Grunde, ist es eine, ja, ist einfach eine Frage der Inhalte. Ne? Also die müssen einfach so gut sein für eine bestimmte Zielgruppe, dass genau diese Zielgruppe, wenn ich dazugehöre, dass ich das halt so wichtig finde, dass ich das unbedingt hören, lesen muss, sobald was Neues erscheint. Und der erste Schritt ist halt eine Regelmäßigkeit, wenn nicht zu großem Abstand, so dass ich das wirklich einfach in meinen Alltag eingebaut bekomme als UserIn. Wenn ich jetzt weiß, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, dann ist es erstmal gut. Wenn ich aber nicht genau weiß, kommt jetzt in 4 Wochen die nächste Folge oder in 7 Wochen und schon gar nicht an welchem Wochentag oder so, dann ist es schon sehr viel schwieriger, so eine Routine aufzubauen. Also eine Regelmäßigkeit und zwar eine relativ enge Taktung. Also ich würde sagen, 2 wöchentlich ist schon recht wenig. Ja, und 4 wöchentlich ist es eigentlich nicht mehr Routine zu nennen. Die ist schon wichtig. Da würde ich eher sagen, mach lieber kürzer, aber dafür häufiger.
Du hast jetzt auch viel von Communities gesprochen. Wie baut man denn eine Identität und eine Community rund um das eigene Produkt auf?
Ja, willst du das nicht erzählen? Kennst du dich doch am allerbesten aus. Naja, ich würde erstmal sagen, es ist wichtig, dass man es nicht allen recht macht. Also im Grunde bei Community geht es erstmal darum, dass man auch so eine Grenze zieht. Also dass man erkennen kann als User, Userin, ob man dazugehört oder nicht. Und das tut man eben nur, wenn es etwas gibt, woran ich erkenne, wer dazugehört und wer nicht. Also ganz blöd ausgedrückt, wenn ich jetzt die AfD wähle, werde ich bei der Taz schon feststellen, dass ich da falsch bin. Aber nur, weil die Taz mir das halt sehr deutlich sagt, wo die stehen. Das heißt, so eine Haltung auch offensiv zu kommunizieren und explizit zu machen, im Zweifel auch so standardisiert, also dass man sich einen Slogan überlegt. Ne? Also jeder hat wahrscheinlich für seinen Newsletter, Podcast, Magazin irgendeinen Titel, aber gar nicht mal so viele haben einen Slogan. Und der ist schon wichtig, um eben genau diese Haltung mit zu transportieren, wo ich dann in den wenigen Sekunden, wo ich entscheide, ob ich das überhaupt hören will oder lesen möchte, entscheiden kann, ist das was für mich oder nicht.
So eine starke Zielgruppe hat ja auch den Vorteil, dass man die Offenheit hat, auch mal in andere Felder zu gehen und die Zielgruppe mitzunehmen. Würdest du sogar empfehlen, dass man sein Membership-Modell mehr über die Zielgruppe definiert, als über das konkrete Produkt oder Angebot, mit dem man startet?
Ja, auf jeden Fall. Also Community first. Also es muss erstmal Leute geben, von denen du weißt, das sind Leute, die genau auf diese Publikation warten, was auch immer sie ist. Ja, und weil das hilft einem ja auch enorm, selbst zu entscheiden, was man denn für Entscheidungen trifft. Ich meine, natürlich ist es auch kein schlechter Rat, erstmal nur zu machen, wofür man sich selbst interessiert. Und das habe ich ehrlich gesagt so gemacht bei der Blaupause, aber eben auch, weil ich, also das ist mein Newsletter über Membership-Modelle, aber auch, weil ich wusste, dass es eben Leute gibt, die sich genau für dieses Nischenthema intensiv interessieren und die das dann eben auch lesen würden. Also ich würde sagen, von der Community auszugehen oder der Zielgruppe ist das Allerwichtigste und alles andere hat eigentlich auch überhaupt gar keinen Sinn.
Wenn ich jetzt eine Community aufgebaut habe, meine ersten Follower habe, wofür sind die Menschen am ehesten bereit, Geld auszugeben? Also was sind die Anreize, die die Menschen in die Membership reinbringt?
Also der allerwichtigste Anreiz ist erstmal unterstützen. Ich möchte, dass das hier weitergeht. Ich möchte mich beteiligen mit einer Zahlung am Wohlergehen dieser Community und dieses Projekts. Ja, also bei Steady haben wir das mal untersucht. Und die Antwort ist, ich möchte nicht, dass dieser Creator aufhört, sein Zeug zu veröffentlichen. Ja, das ist ja auch ein Nutzen. Also man kann jetzt sagen, das ist eine Spende oder so, aber viele Leute machen das tatsächlich einfach aus Eigeninteresse. Das ist so wie, wenn man möchte, es gibt eine neue Staffel von irgendeiner Netflix-Serie, dann kann man jetzt halt sich finanziell beteiligen und dann machen das auch viele. Das Zweite ist, dass es aber schon wichtig ist, dass es darüber hinaus auch Dinge gibt, wo ich den Eindruck habe, ich bekomme etwas, was Leute, die nicht zahlen, nicht bekommen. Also irgendeinen sehr konkreten Nutzen. Selbst wenn die meisten Leute das dann gar nicht nutzen am Ende, wollen sie nicht das Gefühl haben, dass sie die Dummen sind, die zahlen, wenn alle anderen sozusagen davon profitieren, dass sie zahlen. Ne, das in der Uni würde man sagen, das ist das Trittbrettfahrerproblem. Mhm. Warum sollte ich zahlen, wenn es sonst niemand macht? Und ein dritter Tipp, den ich noch gerne geben würde, ist, die Leute zahlen nicht für mehr von demselben. Also oft ist, machen Creator so das Angebot, wenn du zahlendes Mitglied wirst, bekommst du noch eine Episode oder bekommst mehr Texte, mehr E-Mails. Und das ist falsch. Eigentlich braucht man etwas anderes, was man dieser Community gibt. Man muss nochmal, also dieser Community von zahlenden Mitgliedern gibt, man muss nochmal genau hingucken und die auch fragen, was ist denn das, was ich euch bieten könnte? Zum Beispiel ein Zoom-Call oder Treffen oder irgendwas in der Richtung. Während die meisten erstmal versuchen, dann muss ich halt mehr liefern. Was mir irgendwann klar geworden ist oder ich irgendwo gelesen habe und mir total einsichtig war, damit erhöht man eigentlich den Preis. Also weil wir alle kriegen ja viel zu viele wir alle kriegen ja viel zu viele Newsletter. Wir wollen ja jetzt nicht dafür bezahlen, dass ich noch mehr E-Mails bekomme. Im Gegenteil, ich würde dafür bezahlen, dass ich weniger E-Mails bekomme. Das heißt, Zeit ist Geld und deswegen darf man nicht davon ausgehen, dass man, wenn man den Leuten noch mehr Zeit, die Leute noch mehr Zeit kostet, deswegen ja auch diese Formulierung, dass es dann sozusagen der gefühlte Nutzen steigt. Im Gegenteil.
Aber das würde ja den meisten Paywall-Modellen im Journalismus widersprechen, die ja sagen, wenn du bezahlst, dann hast du Zugriff auf noch mehr Artikel.
Naja, aber die nutze ich ja normalerweise anders, ne? Also die haben eine Riesenmenge an Artikel und ein paar davon, nämlich die interessantesten, die will ich lesen, darf es aber nicht. Ja, aber da entscheide ich mich ja dann nicht zusätzlich was zu lesen, sondern ich komme einfach nicht an das Good Stuff ran. Dieses Problem haben die meisten Creator ja nicht. Wir können ja nicht genauso viel produzieren wie Spiegel Online mit seinen 100 Mitarbeitenden, sondern da geht es wirklich drum, ja, wenig in der genau richtigen Menge zu liefern, aber da muss man halt sich überlegen, wenn die Leute zahlen, was kriegen die denn dann extra? Natürlich kann das schon auch sowas sein wie eine Paywall, also zum Beispiel in einem Newsletter oder in einem Blogpost, dass man sagt, zwei Drittel können alle lesen, das letzte Drittel mit irgendwelchen zusätzlichen Links oder ne, nochmal persönlichen Einschätzungen oder irgendwas Zusätzliches bekomme ich, aber das ist dann was anderes als der eigentliche Artikel.
Und es gibt ja noch andere Anreize, wie zum Beispiel Events, ein Blick hinter die Kulissen, Zugang zu Publishern. Was hältst du von den Benefits?
Finde ich gut, wenn die Leute das wirklich wollen. Das ist halt immer unterschiedlich, ne? Also wenn es beim lokalen Medium macht, das natürlich total Sinn. Aber wenn die Leute überhaupt keine Lust haben auf Zoom-Calls und gleichzeitig über ganz Deutschland verteilt leben, dann machen Events nicht so viel Sinn. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal wichtig, dass sie den Eindruck haben, im Prinzip an etwas teilnehmen zu können, auch wenn sie wahrscheinlich schon von vornherein wissen, dass sie es nicht tun werden. Aber im Zweifel bin ich eher dafür, dass man weniger überzeugende Benefits anbietet, als dass man so eine Riesenliste macht mit irgendwie 50 Dingen, die man bekommt, weil das ja, also die Klarheit ist eigentlich viel wichtiger als der Eindruck, etwas völlig Wahlloses überschüttet zu werden. Das ist dann so wie bei so einem Käsehändler auf dem Hamburger, ne, irgendwie Bananenulf oder wie die so heißen, die dann immer noch was in die Tüte packen und am Ende hat man lauter Zeug, was man eigentlich gar nicht haben wollte. Das funktioniert, glaube ich, als Marketingprinzip auch nicht so richtig bei Mitgliedschaften.
Und wie finde ich am besten heraus, was funktioniert, also was sich meine Nutzer wünschen? Hast du da Empfehlungen?
Also die erste Empfehlung ist tatsächlich, sie zu fragen, aber es ist natürlich schwierig oder viel verlangt, sie zu fragen und dann zu erwarten, dass die einem das genau sagen. Ne, es gibt diesen Spruch von Henry Ford, bisschen abgelutscht, ich sag's trotzdem nochmal, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie sich gewünscht haben, da hätten sie sich halt schnellere Pferde gewünscht. Das heißt, die Kreativität muss schon aus einem selbst kommen, aber man kann ja Vorschläge machen und die Leute dann abstimmen lassen. Und das ist wirklich, ich habe es schon sehr häufig gemacht, sozusagen in Zusammenarbeit mit Steady-Publishern, die ich dann beraten habe, solche Umfragen aufzusetzen. Es ist wirklich sehr erstaunlich, wie unterschiedlich die Antworten. Also manche sind halt wirklich interessiert an Austausch, an Nähe zum Publisher, das ist auch sehr weit verbreitet. Andere wollen ein T-Shirt. Die meisten wollen aber gerade sowas nicht. Ne, eine Tasse, ein T-Shirt und so, das ist im Bereich Membership meistens nicht der Fall. Die wollen kein T-Shirt. Im Gegenteil, die wollen, dass das Geld für was Sinnvolles ausgegeben wird.
Das ist ja das, was du vorhin schon bei Cloud Supporter beschrieben hast, dass die Nutzer nicht wollen, dass das Geld in die Technik fließt, sondern sie wollen, dass es in den Journalismus direkt geht.
Die Leute fühlen sich als Teil dieser Community, dieses Projekts und deswegen haben sie ein Interesse am Wohlergehen. Und das ist auch gerade nochmal der Unterschied zu so Subscriptions. Ne? Also mir ist ja völlig wurscht, ob jetzt Netflix eine gute Rendite an seine Aktionäre ausschüttet. Bei einer Community ist es anders. Ich möchte, dass das weitergeht. Ich möchte, dass wir gemeinsam dieses Projekt weiter quasi nutzen können. Und deswegen achten die Leute tatsächlich auch auf die Ausgaben.
Du hast jetzt häufig über die Unterschiede zwischen klassischen Medien, großen Subscription-Anbietern und Membership-Anbietern gesprochen. Glaubst du, dass Memberships auch für große, teilweise traditionelle Medienunternehmen funktionieren können?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht genauso wie für kleine Creators, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Segment bei den großen Medien gibt, die also sozusagen die Superfans, das ist natürlich nur ein kleiner Prozentsatz der NutzerInnen, die näher dran sein wollen, die mit den AutorInnen Kontakt haben wollen, die eine Veranstaltung besuchen wollen, die sich auch so stark mit der Marke identifizieren, dass sie ein Teil davon sein wollen. Und ich finde, Freunde der Zeit, wo du ja lange mitgearbeitet und mitentwickelt hast, ist in Deutschland eins der wenigen gelungenen Beispiele davon. Ein anderes ist interessanterweise das Handelsblatt. Vielleicht auch kein Zufall wegen der des gleichen Verlags, aber sonst gibt es noch nicht so wahnsinnig viele, die das gut machen. Die Taz macht es gut. Auf der anderen Seite setzen die noch zu wenig auf Nutzen und zu stark auf Identität. Also da glaube ich, dass es noch so ein anderes Segment gibt, die auch zahlen würden, wenn sie denn mal was dafür bekommen würden.
Was würdest du einem klassischen Medienunternehmen empfehlen oder generell einem Unternehmen, das ein Abo-Modell hat und das jetzt auch noch mehr in die Membership-Richtung gehen möchte? Also konkret denke ich da sogar an sowas wie Miro, die das Miroverse entwickelt haben für ihre Superfans. Also gibt's so konkrete erste Schritte, wie man sich in diese Richtung vortasten kann?
Also erstmal muss man mit diesen Leuten, wenn man das machen will, und ich finde das sehr gut, weil das hat wahnsinnig viele Vorteile, ja. Also wenn man sehr eng im Kontakt ist mit seinen treuesten Fans, dann kann das ja nur Vorteile haben, auch für die Produktentwicklung, fürs Marketing, für die Marke insgesamt, für die Stimmung im Team. Also ich sehe kaum Nachteile davon, außer dass es Arbeit ist, natürlich, Beziehungsarbeit, wenn man so möchte, mit seiner Community eng zu sein. Ein erster Schritt ist, dass man sich öffnet, dass man Transparenz schafft, dass man über interne Prozesse eben auch anfängt zu berichten. Und im Zweifel ist das erstmal ein Newsletter. Ja, also wenn ich es schaffe, regelmäßig den Leuten über Push, nämlich über E-Mail, Informationen über die Menschen in meinem Unternehmen auf eine Art und Weise, die nicht nach Marketing-Sprech klingt, mitzugeben, schon das schafft einem Teil dieser Leute Identität, Zugehörigkeitsgefühl. Und dann kann man anfangen, sozusagen Interaktionen zu triggern, indem man Umfragen macht, indem man Leute dann zu Calls oder Veranstaltungen einlädt. Und dann nimmt das so eine Eigendynamik ein normalerweise, die man sich dann einfach einlassen kann und dann kommt das schon von selbst.
So zwei Risiken, die ich vielleicht doch sehe und die du ja auch schon angesprochen hast, wäre, dass man seine Zielgruppe dadurch etwas verengt, indem man sich auf einen sehr intensiven Nutzerkreis fokussiert und dass man den Eindruck vermittelt, dass auch die anderen Nutzer für etwas mitbezahlen, was sie gar nicht nutzen. Wie siehst du diese Gefahren?
Ja, also das stimmt. Also bisschen schwierige Frage, weil man kann ja auch mit den Superfans kommunizieren, ohne mit allen anderen zu kommunizieren. Das ist erstmal eine gute Sache, weil wenn man ein sehr klares Bild davon hat, wer sozusagen der ideale Kunde ist, das ist ja erstmal super. Und also ich würde sagen, sozusagen als jemand, der selber Firmen gegründet hat, mehr braucht es eigentlich. Du musst einfach genau wissen, wer dieser eine Kunde ist, wie alt die Person ungefähr ist. Und wenn man sich voll auf die konzentriert, dann sind die angrenzenden, das, was man früher so als Personas noch so an der Wand hängen hatte oder so, die werden dann schon so automatisch dazukommen. Aber ganz oft fehlt es ja in großen Unternehmen, je größer sie werden, überhaupt eine Vorstellung, wer denn diese Kunden sein könnten. Und dann, ja, wird das Ganze so ein bisschen schwammig. Deswegen finde ich es erstmal ein Vorteil. Aber natürlich sollte man jetzt nicht vergessen, dass diese 90-9-1-Regel natürlich weiterhin gilt. Auch in Communities sind nur 1% der Leute überhaupt an Interaktionen interessiert. Wie genau die Zahlen sind, strittig, aber das kann man sich so schön merken. 9% nehmen das wahr, dass da interagiert wird und 90% interessiert es halt überhaupt gar nicht. Und natürlich kommt da das Geld her und für die muss man natürlich vor allem arbeiten.
Und wie finde ich raus, wer meine Superfans sind, wenn ich die jetzt gezielt ansprechen möchte? Ist das die reine Nutzungszeit?
Naja, also es gibt natürlich mehrere Signale, die man sich angucken kann. So das Allereinfachste wäre so ein Net Promoter Score, ja, dass man fragt, also wie wahrscheinlich ist es, dass sie es weiterempfehlen. Und wenn man dann eine 9 oder eine 10 bekommt, dann ist die Chance relativ hoch, dass die Person, die so geantwortet hat, dazugehört. Und dann kann man die mal anrufen oder bitten, mal einen Call zu machen mit der. Und dann kann man die versuchen kennenzulernen und zu gucken, ob es nicht andere gibt, die ähnlich sind vom Alter her oder in welchen Regionen, die leben oder irgendwie so raushören, versuchen auf eher eine qualitative als quantitative Art und Weise, wie das so funktioniert.
Ich würde gerne noch mal kurz bei den klassischen Medienunternehmen bleiben. Eine Gefahr, die im Moment, glaube ich, einige sehen, ist, dass sich viele Journalisten oder auch andere kreative Mitarbeitende selbstständig machen. Also, dass die großen Medienmarken so eine Art Braindrain erleben. Siehst du da eine Gefahr für den Medienmarkt?
Also ich sehe keine Gefahr, sondern ich befördere das. Das ist sozusagen unser Geschäftsmodell, genau darauf hinzuarbeiten. Ich finde das gut, weil ich glaube, dass da der bessere Journalismus entsteht, ganz offen gesprochen. Natürlich gibt es weiterhin fantastischen Journalismus in großen Institutionen, gerade sowas wie investigative Recherchen, die kann sicher kein einzelner Creator in der ähnlichen Qualität liefern. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um diesen alltäglichen Journalismus. Und da, finde ich, haben die Creator einen viel menschlicheren Zugang, einen viel besseren Informationen darüber, was denn das Publikum eigentlich interessiert, was sie in Wirklichkeit interessiert, während die Rolle des Journalisten und die ganze Kultur in der Medienindustrie etwas ist, was weiterhin hochproblematisch ist. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie die Kolleginnen und Kollegen es schaffen, sich weiterhin so zu benehmen, als ob es noch 1973 wäre. Ne, also im Journalismus, ich sage es wirklich nur, weil ich selber einer bin und meine Kollegen meistens liebe. Ich liebe es, mit JournalistInnen zusammenzusitzen, mit denen zu quatschen und so weiter. Nur die schreiben für andere Journalisten. Ne? Die sitzen um einen Tisch rum. Da sitzen dann andere Journalisten und die will ich beeindrucken. Und einer findet sich immer, der sagt, och, das ist ja eine völlig alte Idee, da kannst du ja Wikipedia durchlesen oder das habe ich doch schon 1983 im SZ-Magazin gelesen, das können wir doch nicht nochmal machen. Und wenn du aber dich nicht so sehr um die Kollegen kümmerst und die Leute, die mit denen du zusammenarbeitest, sondern quasi dich umdrehst mit deinem Schreibtischstuhl und mal dein Publikum fragst, so wie wir das bei Krautreporter müssen, weil wir sozusagen auf das Publikum als Geschäftsmodell angewiesen sind, dann merkt man auf einmal, dass die sich für völlig andere Dinge interessieren und dann entstehen auch völlig anderer Journalismus und im Zweifel ist der besser. Wie gesagt, nicht in jedem Fall und es gibt Ausnahmen, wo sozusagen große Medien als Institutionen super wichtig und auch quasi unverzichtbar sind für die Demokratie, aber insgesamt finde ich das eine gute Entwicklung, dass die JournalistInnen unabhängig machen von den journalistischen Institutionen, die wirklich sehr stark Probleme haben, sich überhaupt an diese moderne Zeit zu gewöhnen.
Das heißt, du würdest dir eine Welt wünschen mit ganz vielen einzelnen unabhängigen Journalisten?
Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass viele JournalistInnen sich das eben auch wünschen, sich es aber nicht leisten können. Und das ist eben das Tolle an dieser Creator Economy, dass sich diese Situation langsam ändert. Da kann man sich auch um kleine Nischen kümmern, kann auch in ganz kleinen Nischen journalistisch quasi aufklärerisch tätig werden, so wie es sich für große Medien überhaupt nicht lohnen würde. Und das ist ja im Zweifel auch der Sinn von Journalismus. Nicht, dass ich als Journalist mir irgendwie ein Frühstück leisten kann, sondern dass die ganze Gesellschaft durch kritisches Nachfragen und durch Transparenz, durch quasi Recherche und aufmerksames Berichten freigehalten wird von Machtmissbrauch und Korruption. Und je mehr es davon gibt und je kleinteiliger das ist, desto besser ist das.
Das erfordert ja zu einem gewissen Grad aber auch ein ganz anderes Skillset, ganz andere Fähigkeiten von den Journalisten. Also nicht jeder hat Lust auf das ganze Unternehmerische, was damit einhergeht. Kannst du so grob sagen, wie viel Zeit man für Business und wie viel Zeit man wirklich noch für Kreation übrig hat, wenn man sich selbstständig macht?
Also man sollte schon davon ausgehen, dass man sich darum kümmern muss, weil du hast recht, also es ist sehr angenehm, sich weiterhin, wie gesagt, wie 1973 darauf zurückzuziehen, um das Geld verdienen kümmert sich Stockwerk 5 und damit habe ich gar nichts zu tun, da ist sozusagen eine magische Schranke. Ich kümmere mich hier um meine Kunst sozusagen und diese Zeiten, die sind in dieser Welt natürlich vorbei. Wie viel Prozent das ist, ist schwierig zu sagen, weil das ja auch, ist auch schwierig abzugrenzen. Wenn ich jetzt mit meiner Community in Austausch bin, über Umfragen, über Calls, über Einzelgespräche, ist das natürlich auch irgendwie Marketing. Aber es ist auch Recherche und bei Krautreporter sind zum Beispiel meine Kolleginnen da super wichtig dafür, dass wir wachsen. Behindert die das in ihrer journalistischen Unabhängigkeit? Also ich würde zu 100% sagen, nein, das ist einfach ein anhaltendes Gespräch mit Leuten, für die man arbeitet und die einen auch bezahlen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man deswegen denen nach dem Mund reden muss.
Aber meiner Erfahrung nach haben wirklich viele Journalisten gar keine Lust auf Marketing oder haben noch das Gefühl, dass sie sich gleich ein bisschen die Finger schmutzig machen. Welchen Tipp würdest du denn geben, um Reichweite aufzubauen, wenn man jetzt neu als Journalist oder als Creator startet?
Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin nicht wahnsinnig gut darin. Also wenn man sich meine sozialen Kanäle anguckt, ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Follower, weil mich das nicht so stark interessiert. Bei mir geht es gerne mal um irgendwelche Nachtische und nicht so sehr um die große Politik bei Twitter. Deswegen gibt es andere, die da besser Auskunft geben könnten. Und das funktioniert natürlich je nach sozialem Kanal unterschiedlich. Bei Twitter ist es sicher gut, wenn man ein bisschen provoziert und die richtigen Leute anpiekst. Bei Instagram ist es gut, wenn man über Bilder so kommuniziert, dass sich eine Zielgruppe angesprochen fühlt. Vor allem meiner Meinung nach ist es so, dass sich Qualität auch durchsetzt. Man darf sich nicht drauf verlassen, ja, man darf nicht einfach so denken, ich publiziere jetzt was Tolles und dann wird sich das schon verbreiten, das ist definitiv nicht der Fall, aber wenn man ein paar Sachen richtig macht, nämlich, dass man die Leute aktiv auffordert, das bitte auch zu verbreiten, dass man ihnen noch immer wieder Bescheid sagt, wie das geht, ja, also bitte hier klicken zum Abonnieren oder drückt doch mal auf diesen Call to Action, also es ist alles kein Hexenwerk, dann funktioniert das auch und dann funktioniert es vor allem auch dann, wenn man seine Versprechen da auch halten kann.
Du hast vorhin mal gesagt, dass ihr eure Rolle bei Steady nicht darin seht, dass ihr eine Plattform seid, die diese Reichweite für die Nutzer aufbaut. Aber gebt ihr trotzdem Tipps? Inwieweit helft ihr vielleicht trotzdem dabei, Mitglieder zu gewinnen?
Wir experimentieren immer wieder damit. Ich bin da inzwischen auch operativ gar nicht mehr tätig, aber ich weiß, dass die KollegInnen da gerade dran arbeiten, dass man sozusagen, du liest diesen Newsletter, guck dir doch mal ihren Newsletter an.
Das, was Substack vor kurzem, glaube ich, sehr erfolgreich gestartet hat.
Substack, Patreon, Gumroad, also jeder ist in dieser Richtung so ein bisschen unterwegs, auch einfach, weil die KundInnen das eben auch erwarten und es ist ja auch nicht, es liegt ja auch ein bisschen auf der Hand. Auf der anderen Seite, wir werden darin nie so gut sein wie Social Media. ne, um Reichweite herzustellen, auch quasi über Algorithmen Nutzungsverhalten so zu analysieren, dass man Ähnlichkeiten entdeckt. Also ich weiß nicht, wie oft du TikTok nutzt, aber ich finde es wirklich scary, wie gut dieser Algorithmus ist, darin zu erkennen, was ich lustig, interessant, unterhaltsam finde. Da kann ich als Daddy einfach nicht gegen anstinken. Also wir machen es, wir versuchen es, es klappt auch teilweise, aber es wäre jetzt einfach etwas versprochen, was man nicht einhalten kann oder was andere sehr viel besser leisten.
Dafür habt ihr wahrscheinlich dann auch einfach zu wenig Touchpoints zu den Konsumenten.
Genau, die Daten fehlen uns dann eigentlich. Also wir können jetzt einfach nur gucken, wenn jetzt jemand über Medien liest, wahrscheinlich interessiert er sich dann auch für Bildblock, so nach dem Motto. Aber das ist, sind ja eigentlich alles relativ dumme Mechanismen. Man kann natürlich auch gucken, okay, der hat jetzt 7 Newsletter abonniert, dieser User. Wahrscheinlich fehlt dann noch 8 und 9, weil, und dann wird es dann schon komplexer. Und da fehlt dann eben aber auch so ein bisschen die, das Volumen noch. Also wir sind ja nicht das ganze Internet, sondern wir haben 1500 Publikationen, wo wir dann so gewisse quasi Vernetzungen irgendwie messen können. Aber das ist doch alles relativ eingeschränkt.
Finden das die Creator so cool, wenn ihr teilweise auch deren Wettbewerber dann empfehlt bei sowas?
Also die Frage ist sehr berechtigt und wir wussten nicht, ob sie das cool finden würden. Wir haben sie gefragt und die sind normalerweise dankbar dafür, weil das so eine Art Tauschgeschäft auch ist. Natürlich kann es unfair sein, wenn ein Krautreporter vielleicht viel größer ist als ein Podcast, der 3-mal im Jahr erscheint. Aber meine Güte, also da schenkt man sich nichts. Also das kostet niemanden wirklich Geld. Es ist kein Verdrängungswettbewerb. Ja, also dieser Markt ist so klein und er wächst so stark, dass da noch so viel Platz ist für alle, dass es jetzt noch nicht wirklich ein großer Wettbewerb ist unter diesen Creators, anders als in der Medienindustrie.
Du hast jetzt schon mehrfach von euren Wettbewerbern gesprochen. Also Patreon ist, glaube ich, so der größte und naheliegendste. Substack geht auch noch in eine ähnliche Richtung. OnlyFans ist vielleicht in einem etwas anderen Markt unterwegs, aber hat trotzdem ähnliche Features. Wo siehst du den Unterschied zwischen Steady und den anderen Plattformen?
Das Ganze hat zwei Dimensionen. Das eine ist sozusagen ein anderes Feature-Set und da unterscheidet sich Steady insofern, als dass wir uns stärker im Hintergrund bewegen als Funktionalität. Also wir versuchen uns in den Plattformen, die die Leute schon nutzen, zu integrieren. Mit anderen Worten, du hast schon eine Webseite, dann machst du einen kleinen Steady-Button dahin, aber du musst nicht zu Steady kommen, um Dinge zu veröffentlichen. So wie das bei Substack oder Patreon ist, die eher so als Publishing-Plattform auftreten. Wenn du keine Publishing-Plattform hast, kannst du dafür auch Steady benutzen. Aber wir sagen intern immer, it's not the Steady Show. Also es geht nicht um uns, sondern es geht um die Marke unserer Kunden und Kundinnen. Das andere ist, dass wir natürlich als europäisches Unternehmen spezialisiert sind auf die Probleme und Spezialitäten dieses Marktes. Das fängt bei den verschiedenen Zahlungsmitteln in den unterschiedlichen Märkten an. In Ungarn, in Forint, Währung, Zahlungsmittel, keine Ahnung, Bank, irgendwas, Methode. Das ist alles beliebig komplex in Europa. Sowas wie Mehrwertsteuerabrechnung und überhaupt Besteuerung sind alles so Sachen, wo die Amerikaner im Moment noch etwas nonchalant unterwegs sind. Bis hin zu, wird meine E-Mail überhaupt zugestellt? Also zum Beispiel weiß ich, dass die Substack Newsletter bei GMX und T-Online und so gar nicht ankommen. Und weil Europa einfach noch nicht relevant genug ist für diese großen Plattformen. Das heißt, das ist durchaus auch ein USP von uns, dass wir Europäer sind und uns auch auf diesen Markt konzentrieren. Aber das Eigentliche und Strategische und langfristig gedacht, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns wie so eine Art Plattenfirma aufstellen. Ja, es gibt einfach unterschiedliche Buchverlage, Plattenfirmen, die haben eigene Geschmacksrichtungen, die haben eine eigene Identität, da finden sich Leute zusammen, weil sie da andere Leute finden, die so ähnlich sind wie sie selbst. Also es ist nicht so eine Winner-Takes-All-Situation, irgendwann sind alle bei Facebook oder TikTok oder so, sondern es gibt immer mehr von diesen kleinen Plattformen oder auch gar nicht mehr so kleinen, die sich dann aber immer stärker spezialisieren.
Die Plattenfirmen mischen sich aber ja viel stärker in die Auswahl ihrer Artists ein und helfen zum Beispiel viel stärker beim Marketing. Das ist aber trotzdem keine Richtung, über die ihr nachdenkt.
Nicht so in der Form wie eine Plattenfirma, aber natürlich denken wir immer darüber nach, wie können wir unseren KundInnen weiterhin helfen, professioneller zu werden, ihnen zusätzliche Services anzubieten, ihnen zu helfen, mehr Geld zu verdienen. Das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist halt, dass wir gleich incentiviert sind. Wir verdienen ja nur Geld, wenn die Geld verdienen. Das heißt, wir wollen, dass die erfolgreich sind und da machen wir uns schon Gedanken darüber, wie stellen wir das an, um deren und damit auch unseren Umsatz zu erhöhen.
Das machst du selbst ja jetzt auch sehr professionell mit deinem neuen Newsletter Blaupause. Wir haben es schon mehrfach erwähnt. In dem berätst du Medienschaffende dabei, wie sie sich unabhängig machen. Ich kann den Newsletter echt sehr empfehlen, weil es immer sehr viele konkrete Tipps enthält, oft Schaubilder oder Unterlagen, die man direkt auch nutzen kann. Welches Ziel verfolgst du damit?
Also ganz ehrlich gesprochen wollte ich jetzt einfach erstmal aufschreiben. Ich bin ja bei Steady operativ Anfang des Jahres rausgegangen, bin nicht mehr im Management, sondern bin weiterhin quasi Anteilseigner und natürlich dem ganzen Laden tief verbunden. Aber ich bin da jetzt nicht mehr in der täglichen Arbeit, habe das, glaube 6 oder 7 Jahre super intensiv gemacht. Und für mich ist diese Blaupause auch mal so eine Art Weg, mir das alles einfach mal so runterzuschreiben, was ich da in diesen Jahren sich so angesammelt hat an Erkenntnissen und Wissen. Zum einen, um es mal aus dem System rauszukriegen, quasi so ein Teil des Ausschwitzprozesses. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich einfach vielen Leuten, die ich berate oder die mit mir reden, die Fragen an mich haben, immer dasselbe Zeug erzähle. Und dann dachte ich mir, dann schreibe ich es halt mal auf. Dann muss ich es nicht immer so häufig erzählen. Und das Hintergedanken gab es gar nicht so viele, wobei ich jetzt schon merke, dass darüber eben auch viele Kunden auf mich zukommen, die ich dann beraten kann oder in Workshops und Seminaren oder auch einfach strategischer Beratung helfen kann. Also es gibt durchaus auch finanzielle Anreize für mich, das zu machen. Es gibt auch eine Mitgliedschaft, kostet 5 €. und da sind wirklich sehr interessante Leute auch unter diesen Mitgliedern. Es sind inzwischen, glaube ich, 40 oder sowas. Alles so MedienunternehmerInnen, sehr unterschiedlich, die sich ergänzen in ihren Kompetenzen. Und allein diese kleine Community ist es schon wert, das gemacht zu haben, weil mich das auch total inspiriert. Ich weiß nicht, ob du das von deinem Podcast hier auch berichten kannst, aber man lernt ja nie aus. Dann gibt es Nachfragen, man muss sich wieder irgendwie aufschlauen. Und es ist auch so ein bisschen Training für das eigene Kompetenz.
Ja, also bei dem Podcast kann ich es noch gar nicht sagen, weil bisher ja noch keine Folge erschienen ist, während wir das Gespräch hier führen. Aber ich erhoffe mir auch vor allem ganz viele neue Kontakte darüber zu knüpfen. Also ich erwarte jetzt gar nicht, dass ich direkt aus dem Podcast Geld verdiene, also über Werbung oder über Memberships, sondern einfach das Netzwerk. Und das höre ich so ein bisschen raus, dass die Community auch abseits von dem reinen Abo-Erlös wahnsinnig viel wert sein kann.
Ja, also man kann es auch ganz grundsätzlich betrachten. Also Menschen sind soziale Wesen. Nicht erst seit Corona findet unser Sozialleben im Internet statt. Und wenn ich Leute da treffe, die ich vorher nicht kannte, die aber sich für denselben Quatsch interessieren wie ich, dann ist das halt erstmal eine super menschliche Sache, neue Freunde oder Bekannte zu finden und sich mit inspirierenden Gesprächen die Zeit zu vertreiben. Insofern, das wird nicht weggehen, weil das einfach was zutiefst Menschliches ist, die Sache mit der Community.
Bei wie vielen Ausgaben bist du mittlerweile bei der Blaupause?
Ich glaube bei 20.
Gehen dir langsam die Themen aus oder hast du noch genug im Repertoire aus den letzten 10 Jahren?
Nee, es geht mir erstaunlicherweise noch nicht aus. Ich habe auch angekündigt oder mich selbst verpflichtet, mindestens 100 davon zu schreiben. Weil es so eine Regel gibt, ne? Schreib erstmal 100 und dann guck mal, was daraus wird. Man darf das halt nicht so kurzfristig anlegen, dann wird es halt nichts. Und deswegen habe ich mich da jetzt irgendwie selber zu verpflichtet, mindestens 100 Folgen durchzuhalten, aber 20 sind ja auch schon rum, also so viel ist es dann eben auch nicht.
Das ist eine Frage, die hatte ich mir vorhin aufgeschrieben, ich habe sie übersprungen, aber wie hält man durch?
Indem man es tut.
Oder indem man sich selbst verpflichtet, oder?
Ja, genau. An der Stelle ist halt dieser Perfektionismus dann vielleicht dann doch ausnahmsweise auch mal nützlich. Also wenn man sich eben öffentlich zu etwas verpflichtet und die Leute darauf warten, ja, dann kriegt man auch den Arsch hoch, selbst wenn man gerade mal zu viel zu tun hatte. So wie ich jetzt, also die letzte Blaupause zum Beispiel, die habe ich jetzt am Sonntag geschrieben. Es war mega heiß. Meine Kinder wollten eigentlich was Nettes mit mir machen, aber ich hatte vorher keine Zeit. Ich finde es aber trotzdem gut, weil es fühlt sich auch gut an. Gerade in so Arbeitsverhältnissen, wie wir beide sie inzwischen betreiben, ist es ja auch schön, wenn es etwas Stabilität gibt und man sich selber auch einen Rahmen schafft.
Stimmt, das merke ich auch. Man muss sich ein bisschen mehr Routine schaffen. Apropos Routine, dazu gehört auch, dass ich bei diesem Podcast immer 3 Schlussfragen habe, die ich jedem Gast stellen will. Und da bist du natürlich keine Ausnahme. Die erste ist, auf welches Abo möchtest du ganz persönlich nicht mehr verzichten?
Oh wow, das älteste Abo, was ich habe, das ist ein Economist Print-Abo. Das heißt, das ist tatsächlich das einzige Print-Abo, was ich noch habe und das möchte ich auch auf keinen Fall verzichten. Das habe ich seit 1998 und ich hoffe auch wirklich, dass die diese Print-Ausgabe nicht einstellen müssen. Also an der Stelle bin ich wirklich derselbe Vollidiot, gegen die ich sonst immer anlästere. Aber ja, das prägt so meinen Eindruck mitzubekommen, was in der Welt passiert, doch sehr stark.
Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild?
Also ich finde Netflix natürlich, was das Produkt angeht, super faszinierend. Ich finde auch die Klarheit, in der die das kommuniziert bekommen, total vorbildhaft. Man kann sich selbst natürlich nur sehr bedingt mit so einem Unternehmen vergleichen. Aber da kann man sich schon viel abgucken. Im Moment lese ich aber auch ganz viel über Gumroad. Das ist eine Plattform, wo man digitale Inhalte verkaufen kann, also nicht Abos, obwohl das führen sie jetzt auch ein. Und der Gründer, der heißt Sahil Davinia, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Minimalist Entrepreneur. Und da kann man sich auch wahnsinnig viel abgucken. Das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Da kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen. Was genau machen die?
Gumroad ist eine Plattform, wo man digitale Produkte verkaufen kann, sowas wie Designs, PDFs, MP3s und so weiter und so fort. Aber die Geschichte ist halt interessant, weil dieser Sahil ist auch ein junger Typ, glaube ich noch nicht mal 30, hat schon sein ganzes Unternehmen einmal gegen die Wand gefahren, Investment bekommen, dann kein Investment gehabt, war dann wieder nur noch einer, hat das wieder von 0 auf 100 gebootstrappt. Und wie er das genau geschafft hat, ist halt sehr interessant.
Also fast mehr der Mensch als das Unternehmen.
Ja, beides, aber auf jeden Fall.
Okay. Und die allerletzte Frage: Was sollten andere Abo-Unternehmen von dir lernen? Normalerweise frage ich immer von euch, aber weil du so viele verschiedene Unternehmen gegründet hast und so viele unterschiedliche Sachen machst, sage ich jetzt einfach mal von dir persönlich.
Also ganz ehrlich, es klingt jetzt so ein bisschen irgendwie zu bescheiden, aber die sollten von mir erstmal überhaupt gar nichts lernen. Also ich bin eigentlich Journalist. Ich habe mich da so reingewurstelt, weil ich's auch ein Stück weit musste oder wollte, ein starkes Problem quasi für meinen Beruf lösen. Aber ich glaube, in anderen Märkten gibt es andere Probleme und die müssen die selber lösen und können mich gerne anrufen, dann können wir uns mal unterhalten. Aber sonst würde ich Ihnen nicht empfehlen, von mir zu lernen.
Das ist so eine schöne Klammer. Wir sind mit viel Pathos gestartet und enden mit viel Bescheidenheit. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian.
Sehr gerne, Lennart. Alles Gute.
Das war die 5. Folge von Subscribe Now. Vielen Dank noch einmal an Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hätte ich 3 Bitten an euch. Von Sebastian habe ich ja gelernt, dass man das immer wieder betonen sollte. Und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, dann darf ich euch vielleicht auch zu meinen ersten Superfans zählen. Also, die 3 Bitten. Empfehlt den Podcast gerne weiter, denn so entdecken ihn noch mehr Hörerinnen und Hörer. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, aber vor allem auch, was ihr euch noch wünschen würdet. Und wenn ihr die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt, dann stöbert doch gerne mal im Archiv. Dort findet ihr Gespräche mit Adobe, wie sie ihr Geschäft komplett auf Abos umgebaut haben, mit Swapfeeds, warum so viele Menschen inzwischen ihr Fahrrad abonnieren und auch mit meinem alten Arbeitgeber mit der Zeit, wie man neue Abonnentinnen gewinnt. Ich glaube, diese Folgen sind eine sehr gute Ergänzung zur heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal, euer Lennart Schneider.